Ja, ihr Lieben, wir haben von unserem Bruder Johannes gehört über diesen ganz wichtigen und herausfordernden Auftrag, Glaubenszeugen für den Herrn Jesus zu sein, in einer Zeit, in der die Gottlosigkeit und die Finsternis immer mehr zunimmt. Und ich denke, dass hier auch das Thema ganz anschließt an das, was unser Bruder vorher gesagt hat, dass nämlich die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft der treuen Gläubigen ist, die den Herrn heute noch bezeugen wollen und können. Dass die Furcht des Herrn etwas ganz Entscheidendes ist, wenn wir in dieser letzten Zeit überwinden wollen, durchkommen wollen, durch die verschiedenen Verführungen und Glaubensprüfungen, vor die wir gestellt werden. Ich möchte am Anfang zwei Bibelworte lesen aus dem ersten Timotheusbrief, in denen im Neuen Testament dieses Thema der Gottesfurcht angesprochen wird. 1. Timotheus 6, Vers 11, möchte da dazu sagen, ich lese es nach der revidierten Schlachterbibel, die älteren oder die meisten deutschen Bibelübersetzungen haben hier Gottseligkeit stehen an der Stelle, wo die Schlachterbibel Gottesfurcht hat, aber wir werden nachher noch sehen, dass also Gottesfurcht eigentlich genau die Bedeutung ist. Und so lesen wir in Vers 11, 1. Timotheus 6, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Paulus redet vorher von Verführern, von Geldgier, von bösen Dingen, in die Menschen sich verstricken. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Und wir lesen in 1. Timotheus 4, ab Vers 7, eine weitere Stelle, wo dieses Wort vorkommt, dieser Schlüsselbegriff. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Soweit das Wort Gottes. Nun, ich fürchte, mit dem Begriff Gottesfurcht können viele heutige moderne Christen nicht mehr sehr viel anfangen. Es scheint ein veralteter Begriff zu sein, der aus einer alten, weit entfernten Zeit kommt. Den meisten Christen wurde heute beigebracht, dass Gott freundlich und gütig ist, dass er sie gerne und immer segnet und sie bei ihm so sein können, wie sie sind, dass er sie bedingungslos annimmt. Ein heiliger Gott, der Gericht üben würde, kommt in der heutigen modernen Verkündigung nicht mehr vor. Und doch, die Bibel sagt es ganz klar, Gottesfurcht ist eine ganz, ganz entscheidende Sache für unser Glaubensleben. Das finden wir schon im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es eine Aussage, die mich immer wieder bewegt hat. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und für mich bedeutet es, dass sie so etwas wie ein Fundament ist. Dort, wo ich noch nicht erkannt habe, dass der Herr, der ewige Gott, zu fürchten ist, dass er heilig ist als der Allmächtige, dort habe ich eigentlich noch gar nicht richtig angefangen, Gott zu erkennen. Ich bin noch in Illusionen über Gott, wie so viele Menschen, die sich ihren Gott nach ihren eigenen Vorstellungen machen. Der Herr sagt einmal in den Psalmen zu dem Gottlosen, ich habe geschwiegen, ich habe nicht Gericht geübt, da meintest du, ich sei wie du. Und viele moderne Menschen, auch moderne Christen, denken, Gott sei so ähnlich wie sie. Die Bibel sagt aber, Gott ist ganz anders wie wir Menschen. Er ist heilig, er ist allmächtig, er ist der gerechte Richter und deshalb ist er auch zu fürchten. Er ist ein furchtgebietender Gott. Das finden wir immer wieder in den Psalmen und auch sonst im Alten Testament. Und von dieser Gottesfurcht handelt eben auch das Neue Testament. Wie gesagt, der Begriff Gottseligkeit ist hier leider etwas missverständlich. Es vermittelt so die Vorstellung, als sei hier etwas von mystischen Gefühlen der Glückseligkeit in der Beziehung zu Gott die Rede. Aber nach dem griechischen Original geht es hier um Ehrfurcht vor Gott. Und von daher gesehen ist diese Gottesfurcht auch im Neuen Testament eine ganz wichtige Sache. Und zwar interessanterweise genau in den Bibelstellen, die von der Endzeit handeln. Vielleicht noch mal etwas Näheres zu diesem Begriff Furcht des Herrn, Gottesfurcht, wie wir ihn im Neuen Testament finden. Dort finden wir das Wort Eusebia und es bedeutet wörtlich rechte Verehrung, rechte Ehrfurcht zu ergänzen ist vor Gott. Es ist ein Begriff, der auch im Griechischen, Profangriechischen religiös besetzt war. Das heißt, auch Heiden waren gottesfürchtig. Sie haben die Götter, ihre verschiedenen Götzen verehrt. Und im Neuen Testament ist es natürlich gesagt von der Verehrung des allein wahren Gottes. Diese biblische Gottesfurcht hat zwei miteinander verbundene Seiten. Auf der einen Seite ist sie und muss sie auch sein, zuallererst mal eine innerliche Herzenshaltung. Die Ehrfurcht vor dem allmächtigen und heiligen Gott entspringt letztlich der geistgewirkten Erkenntnis dessen, wer Gott wirklich ist. Ich habe vorher schon gesagt, wir machen uns falsche Vorstellungen von Gott. Wir verharmlosen meistens Gott, weil wir möchten, dass wir auch ohne Buße und ohne einen Mittler, ohne das Sühnopfer vor Gott in Ordnung sind. Und so macht man sich dann Gott so, dass man mit ihm in Ordnung sein kann. Aber die Bibel allein ist die wahre Offenbarung dessen, wer Gott ist. Und die Bibel zeigt uns eben diesen heiligen, ehrfurchtgebietenden, gerechten und allwissenden Gott, der zu fürchten ist. Und wenn wir das erkannt haben, dann kommen wir auch zur Furcht Gottes. Hebräer 12, Vers 28 und 29 drückt es eigentlich sehr, sehr klar und deutlich aus. Da lesen wir, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um Angst vor Gott. Wisst ihr, Angst vor Gott muss der Sünder haben. Der Mensch, der im Gewissen genau weiß, ich habe noch keinen Frieden, wenn ich jetzt vor Gott erscheinen müsste und Rechenschaft geben müsste von meinem Leben, dann würde ich verklagt, dann müsste ich verurteilt werden. Ein solcher Mensch muss wahrhaftig Angst vor Gott haben. Das Schlimme ist, genau die haben es meistens nicht. Aber ein Gotteskind, das versöhnt ist durch das Blut des Lammes, muss keine Angst vor Gott haben. Es darf wissen, meine Sünden sind mir vergeben um des vollkommenen Sühnopfers Jesu Christi willen. Ich bin versöhnt mit dem heiligen Gott. Aber genau die Gnade ist es, die uns nicht leichtfertig werden lässt, wenn wir sie richtig biblisch verstehen, sondern die uns die Ehrfurcht vor Gott womöglich noch größer macht. Es gibt ja keinen guten Grund, den Gott gehabt hätte, uns Sündern gnädig zu sein. Wenn wir daran denken, wie heilig und gerecht Gott ist, dann müssen wir auch zugeben, es wäre nur richtig gewesen, wenn er uns verurteilt hätte. Es ist reine Barmherzigkeit und Gnade, dass Gott dieses Sühnopfer des Herrn Jesus eingesetzt hat, um unsere Schuld zu tilgen. Und so ist die wahre Erkenntnis der Gnade nicht ein Gegensatz zur Ehrfurcht vor Gott, sondern es gehört untrennbar biblisch zusammen. Ja, also diese Ehrfurcht, diese innerste Herzenshaltung, die kann natürlich gar nicht anders, als sich auch umsetzen im praktischen Leben. Sonst stimmt etwas nicht mit unserer Gottesfurcht. Und deshalb die andere Seite der Furcht des Herrn, die auch in diesem Begriff immer wieder anklingt, das ist die praktische Lebensweise, der Wandel in Gottesfurcht. Davon lesen wir etwas in 5. Mose 10, Vers 12 bis 13, schon im Alten Testament. Da heißt es, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Das ist eigentlich eine wunderbare Beschreibung von biblischer Gottesfurcht als einer praktischen Lebenshaltung. Und genauso in Titus 2, Vers 11 bis 12 finden wir diese Gottesfurcht auch im Neuen Testament ganz lebenspraktisch ausgedrückt. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht oder sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das bedeutet also, dass wir in der Gegenwart des heiligen Gottes auch im Alltag leben, unseren Lebenswandel führen, und das hat Konsequenzen, da werde ich nachher noch drauf kommen. Also diese neutestamentliche Gottesfurcht, das entspricht genau diesem alttestamentlichen Begriff von der Furcht des Herrn, der uns ja immer wieder im Alten Testament begegnet. Und wenn wir gelesen haben von diesen Verheißungen sowohl des diesseitigen als auch des zukünftigen Lebens, die Gottesfurcht hat, dann denke ich, ist da auch angespielt auf so einige alttestamentliche Aussagen. Ich möchte einfach mal lesen, Psalm 19, Vers 10, mitten in dieser Beschreibung auch des Wortes Gottes, der Offenbarung des Gesetzes, heißt es, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Also wir werden auch in der Herrlichkeit Ehrfurcht vor unserem Gott haben. Das sehen wir auch in der Offenbarung, wenn die Ältesten sich niederwerfen. Ja, das ist eine Geste der Ehrfurcht. Die Furcht des Herrn bleibt in Ewigkeit. Psalm 111, Vers 10, ähnlich wie in den Sprüchen, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Sprüche 14, Vers 27. Da lesen wir, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Und Sprüche 23, Vers 17, eine Entsprechung zu dem Wort in 1. Timotheus 6, da lesen wir dann, dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte allezeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Also es ist ein kostbares Gut für unser Glaubensleben. Wir sollen danach streben, nach der Furcht des Herrn. Als nächstes möchte ich nochmal auf ein wichtiges Bibelwort eingehen, das auch im 1. Timotheusbrief steht und das uns das Geheimnis der wahren Gottesfurcht zeigt. Ich meine 1. Timotheus 3, Vers 16, dieses ganz bekannte Wort, das wir sicherlich gut kennen und schon oft gehört und gelesen haben. 1. Timotheus 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich habe vorher schon gesagt, dass dieser Begriff Eusebeia, Frömmigkeit, im Heidentum durchaus geläufig war. Es gab viele Menschen damals, die waren fromm. Sie hatten irgendwo das Bewusstsein in einer Ecke ihres Herzens, dass sie mit Gott nicht recht in Ordnung waren. Und so versuchten sie, mit Gott in Ordnung zu kommen, mit den Göttern. Sie haben ja an viele Götter geglaubt. Sie haben Opfer gebracht, um ihre Schuld irgendwie zu sühnen. Sie suchten, die Götzen günstig zu stimmen durch irgendwelche finanzielle Opfer, durch Tieropfer. Sie haben Wallfahrten schon gemacht und Gelübde getan. Das ist ja alles nicht von der katholischen Kirche erfunden worden. Das gab es im Heidentum alles auch schon. Auch Reliquien, wundertätige Dinge, das ist alles irgendwo schon im religiösen Heidentum angesiedelt. Und die vielen Menschen haben irgendwo versucht, in eine Verbindung mit dem zu kommen, was sie als Gott empfunden haben. Weil sie letztlich auch ein schlechtes Gewissen hatten. Weil sie dumpf empfunden haben, ich bin getrennt von dem lebendigen Gott. Aber diese ganze Frömmigkeit, so wie auch heute die Frömmigkeit so vieler Namenschristen, die den Herrn nicht wirklich kennen, sie bringt keinen Frieden, sie bringt keine wirkliche Erlösung und Versöhnung, sie bringt nicht in wirkliche Beziehung mit Gott, sondern nur in eine gekünstelte Scheinbeziehung. Und in diese ganze Situation hinein zeigt der Apostel Paulus, was das Geheimnis aller echten Gottesfurcht, aller echten Frömmigkeit ist. Und dieses Geheimnis ist eine Person. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch geworden ist, Gott geoffenbart im Fleisch. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten. Wir haben heute eine Menge falsche Christusse. Wir haben Irrlehrer, die zum Beispiel genau das leugnen, dass Jesus Christus zugleich wahrer Gott und zugleich auch wahrer Mensch ist. Und die versuchen, einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium hineinzubringen. Aber hier wird ganz deutlich gezeigt, allein der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der vom Himmel herabkam, einen menschlichen Leib annahm, den ihm der Vater bereitet hat und sich opferte als der Schuldlose und Gerechte für uns. Allein er kann Menschen zu Gott bringen. Allein er kann auch der gequälten und friedlosen Seele wirklich Frieden bringen. Das kam daher, dass er am Kreuz deine und meine Sünde und Last getragen hat. Dass er bereit war, die Strafe auf sich zu nehmen, die eigentlich wir alle, jeder Einzelne von uns ganz persönlich für seine Schuld verdient hätte. Damit wir Frieden hätten, damit wir mit Gott ins Reine kommen. Deshalb opferte sich der Herr Jesus am Kreuz. Das ist die Zentralbotschaft des Evangeliums. Das ist auch das, was Paulus schon im Anfang des ersten Timotheusbriefes immer wieder angesprochen hat. Und hier führt er das in ganz kurzen Worten aus, auch die himmlische Konsequenz dieses vollkommenen Sühnopfers. Der Herr Jesus konnte ja nicht im Tod bleiben. Er wurde auferweckt von dem Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich denke, das können wir darin verstehen, wenn es hier heißt, gerechtfertigt im Geist durch die Auferstehung. Und die Engel Gottes waren Zeugen seiner Auferstehung und gaben diese Botschaft ja an die Menschen weiter, wie wir auch wissen. Und die von ihm beauftragten Sendboten, sie haben dann die Botschaft von Christus bis zu den fernen Heidenvölkern verkündigt. Und viele kamen dadurch zum Glauben. Das war der Dienst, den der Apostel Paulus auch selber ganz besonders hatte, in dem er stand. Aber währenddessen musste der verherrlichte Sohn des Menschen seinen Platz in der himmlischen Herrlichkeit einnehmen, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und er ist jetzt zur Rechten Gottes. Er sitzt dort und wartet, bis alles ihm zu Füßen gelegt wird und er sein Reich antreten wird. Zugleich aber ist er auch der herrliche, lebendige Erretter, der jedem antwortet, der ihn ernstlich anruft, um Errettung. Das ist doch eine wunderbare Sache. Wir haben einen lebendigen Herrn, einen Herrn, der wirklich gegenwärtig ist, um zu erretten und den niemand umsonst anruft und dem sich niemand umsonst im Glauben anvertraut. Er wird antworten, er wird retten. Das war diese wunderbare Heilsbotschaft, die der Apostel Paulus in die damalige Heidenwelt getragen hat, unter großen Opfern, wir haben es schon gehört, unter Verfolgungen. Aber diese Botschaft war es ihm wert. Er war voller Eifer, diese Botschaft den sündigen, verfinsterten Menschen zu bringen. Nicht irgendeine menschengemachte Frömmigkeit, nicht irgendein Glaube an Gott errettet aus dem Gericht Gottes und verleiht ewiges Leben. Das Geheimnis wahrer Gottesfurcht, das ist der Herr Jesus Christus, von dem Paulus im zweiten Kapitel sagt, dass er der einzige Mittler ist zwischen Gott und dem Menschen, durch sein vollkommenes Sühnopfer. Der Herr hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und diese Botschaft von der Alleingültigkeit des Opfers Jesu Christi, das war damals schon etwas, was den Apostel Paulus Verfolgung eingetragen hat. Wir wollen uns daran erinnern, wenn Paulus eine Botschaft verkündigt hätte, wie heute viele sogenannte Christen, dass er Jesus nur als einen Mittler, als einen Retter neben die anderen Götter der Heidenwelt gestellt hätte, dann wäre er nicht verfolgt worden. Ja, dann wäre er begrüßt worden, dann wäre das alles schon passiert damals, was dann später mit der katholischen Kirche passierte, dass nämlich ein falsches Evangelium von den Heiden wunderbar verdaut und integriert werden konnte in ihre eigene Religionsbotschaft. Aber dieser Alleinvertretungsanspruch, diese ganz klare Botschaft, nur durch den Herrn Jesus Christus gibt es Rettung, Versöhnung und ewiges Leben. Das ist letztlich auch das, was damals schon Widerstand auslöste und was auch heute Widerstand auslöst bei den bloß religiösen Menschen. Zwischen der wahren Gottesfurcht und dem religiösen Heidentum ist ein unversöhnlicher Gegensatz. Da kann es nicht zusammengehen. Ja, echte Frömmigkeit bedeutet Christus in uns. Es bedeutet nicht irgendeine äußerliche Sache, wie die Katholiken sagen, Nachahmung Jesu Christi, ja, dass man versucht, Christus ähnlich zu werden durch äußerliche Werke, sondern das, was die Bibel sagt, ist Wiedergeburt, Zeugung aus dem Geist, eine neue Schöpfung, eine innere Veränderung durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, nicht irgendeine religiöse Lebensreform ohne innere Umwälzung. Herrschaftswechsel, das ist entscheidend, dass der Herr Jesus wirklich der Herr in deinem und meinem Leben ist und dass der Geist Gottes in uns wirkt. Das gehört auch mit zu diesem Geheimnis wahrer Gottesfurcht. Schließlich darf uns dieses Wort auch noch daran erinnern, dass der Herr Jesus selber auf der Erde die Verkörperung wahrer Gottesfurcht war. Er, von dem die Bibel im Alten Testament schon prophetisch uns sagt, Jesaja 11, Vers 2, dass auf ihm der Geist der Furcht des Herrn ruhte. Er ist derjenige, der selber Gottesfurcht vollkommen ausgelebt hat. Wenn wir daran denken, wie er gewandelt ist auf der Erde. Er suchte in allem die Ehre und Verherrlichung Gottes. Er hat in allem den Willen Gottes tun wollen, nicht seinen eigenen Willen. Er war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Er hat die Heiligung des Namens Gottes gesucht, kompromisslos und in allem. Er war seinem Gott und Vater völlig ergeben. Und damit hat er eigentlich uns gezeigt, was es bedeutet, in vollkommener Weise gezeigt, was es bedeutet, gottesfürchtig zu leben. Er ist also in dem Sinn auch ein Vorbild vollkommener Gottesfurcht. Nun, wir sind nicht vollkommen, wir sind unvollkommen und schwach in vielem. Und trotzdem sind wir berufen, hier auf der Erde in Gottesfurcht zu leben und zu wandeln. Ich denke, das ist ganz wichtig, gerade mitten in einem gottlosen und verkehrten Geschlecht will der Herr, dass wir als Lichter leuchten. Unser Bruder Johannes hat es schon vorher gesagt. Und das bedeutet, dass wir leben, nicht wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die letztlich ihr ganzes Verhalten ausrichten nach dem, was nutzt es mir, was bringt es mir und was bringt es mir nicht. Sondern wenn wir leben und wandeln, dann leben wir und wandeln wir hoffentlich beständig vor dem Angesicht eines heiligen, allwissenden Gottes. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn in der Arbeit oft der Aufseher, der Kapo und der Chef weg ist, dann wird das Arbeitstempo schlagartig langsamer. Dann fangen die Leute an, die Zeitung rauszuholen und Kaffeepause zu machen. Aber wir als Christen, wir können so nicht handeln, weil unser Herr ist ständig gegenwärtig, auch wenn unser irdischer Chef nicht da ist. Wir können nicht zwei Maßstäbe anlegen. Versteht ihr? Das ist eine ganz praktische Sache, ob ich in der Gegenwart Gottes lebe oder nicht. Das zeigt sich an meinem Verhalten. Und hier finden wir eine interessante Aussage im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 14 bis 19. Dort lesen wir, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier euch als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also wenn wir in der Furcht Gottes leben, dann machen wir einen Unterschied. Dann handeln wir erkennbar anders als die Heiden um uns herum. Wenn wir in der Furcht Gottes leben, dann werden wir nicht mitmachen, wenn die Weltmenschen lügen und betrügen. Das gehört ja heute im Berufsleben dazu, dass man betrügt, dass man lügt, dass man die Wahrheit verfälscht oder zumindest verschweigt. Wir werden wahrhaftig sein, auch wenn uns das vordergründig Nachteile einbringt. Wir werden die Gebote Gottes einhalten und sie auch dann befolgen, wenn gesetzlose moderne Christen uns erzählen, das sei ja überhaupt nicht notwendig, sondern eng und gesetzlich. Wir werden auch den allgemeinen Niedergang der Zucht nicht mitmachen und uns von der modernen Mode enthalten, die Männer und vor allem auch Frauen entblößt und ausstellt, auch von jedem unkeuschen und zuchtlosen Umgang mit dem anderen Geschlecht, der bei uns immer mehr Sitte wird, Unsitte wird. Wir werden unsere Ehen als Christen heilig halten und in Treue miteinander den Weg gehen, auch wenn in der Welt, auch in der christlichen Welt, Ehebruch und Scheidungen und Wiederverheiratungen immer mehr zunehmen. Und wir werden auch danach streben, unsere Kinder in dieser Gottesfurcht zu erziehen, in der wir hoffentlich selber leben. Dass wir auch diese nächste Generation, die so sehr von der Verderbnis und Verkehrtheit des modernen Weltgeistes angegriffen wird und verführt wird, dass wir ihr auch noch dieses Geheimnis der Gottesfurcht weitergeben können. Das können wir übrigens nur, wenn wir es glaubwürdig vorleben, ihr Lieben. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir gerade auch die junge Generation vor dem Sumpf und Schmutz der Zügellosigkeit und Frechheit bewahren, die Kinder und Jugendliche heute zerstört. Und wisst ihr, wenn die Ehrfurcht vor den Eltern und der menschlichen Autorität zerstört ist, dann gibt es bei den Kindern auch keine Gottesfurcht. Ja, das ist ein Zusammenhang. Deswegen heißt es, dass gerade die Väter und die Eltern ihre Kinder in Unterordnung halten sollen und dass wir das beachten sollen, ihr Kinder soll die Eltern ehren. Ja, da ist ein Zusammenhang auch zur Furcht des Herrn. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir sehen, wir werden damit Widerstand erregen. Wir werden damit als gesetzliche Sonderlinge angeprangert werden. Wir werden den Spott der modernen Namenschristen ernten. Aber es ist ja wirklich so, dass die Gnade Gottes uns dazu anspornt, wirklich dem Herrn treu zu leben, gottesfürchtig zu sein, auch in unserer Lebenspraxis. Nochmal Titus 2, daran erinnert, ich lese es noch einmal, damit wir das uns einprägen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Aussage in der heutigen Zeit. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Heute, die modernen Christen sagen, die Gnade gibt dir den Freifahrtschein, zuchtlos zu sein. Die Gnade macht es, dass du die Gebote Gottes nicht mehr halten brauchst. Die Gnade macht es, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Und hinterher wird dir Gott alles vergeben und es wird alles in Ordnung sein. Das ist eine verdorbene und verfälschte Botschaft. Das ist nicht die Wahrheit. Nicht die Wahrheit der Bibel. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Sie unterweist uns. Sie führt uns zur Heiligung, nicht zur Gottlosigkeit und Zuchtlosigkeit. Wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wir sind dem ausgesetzt, ihr Lieben. Das ist eine Versuchung für jeden Christen, gottlos zu leben. Wenn du 100 Leute links und rechts neben dir siehst, die es auch so machen, davon vielleicht 20, die sich Christen nennen und sagen, leb doch so freizügig, es funktioniert, Gott segne trotzdem. Dann brauchen wir das Wort Gottes, um zu wissen, nein. Ihr meint, ihr seid von Gott gesegnet, aber in Wirklichkeit kann Gott gar nicht eure Zuchtlosigkeit und Gottlosigkeit segnen. Ja? Da müssen wir in der Schrift gegründet sein. Da müssen wir bereit sein, gegen diesen allgemeinen schmutzigen Strom zu schwimmen, ihr Lieben. Und die Kraft dazu bekommen wir nur von unserem Herrn. Nur wenn wir in der inneren Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben, jeden Tag neu uns von seinem Wort her im Gebet Kraft holen, bevor wir eintauchen in diese Welt, wo alles anders läuft. Sonst werden wir mitgezogen. Sonst haben wir nicht die Kraft, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben, mitten in dieser Weltzeit. Aber das ist genau unsere Berufung. Dazu will uns der Herr Jesus auch die Kraft seines Heiligen Geistes geben, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Dann werden wir wirklich leuchten wie Lichter. Und zwar einfach, weil die Finsternis so groß ist, dass ein Christ auffällt heute, wenn er ganz normal nach dem Wort Gottes gottesfürchtig lebt. Dann fällt er auf. Und ich hoffe, wir haben den Mut, dass wir so in dieser Weise für Gott ein Zeugnis sind und auffallen. In dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut, nicht damit wir Mitläufer der Welt werden, solche, die man überhaupt nicht erkennt, dass Kollegen vielleicht nach 5 Monaten oder nach 2 Jahren sagen müssen, ach, du bist Christ, ja, das habe ich aber noch nicht gedacht. Ja, wenn das so aussieht, dann ist aber schlecht um unser christliches Zeugnis bestellt. Ja, wir sollen, gerade weil der Herr Jesus uns erlöst hat, dass wir ein besonderes Eigentumsvolk sind, dass wir von der Gesetzlosigkeit erlöst werden, dass wir gute Werke tun, daran sollen wir erkennbar sein. Das ist praktizierte Gottesfurcht in der heutigen Zeit. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, der Verlust der wahren Gottesfurcht in der heutigen Endzeit. Ich denke, das ist etwas, was wir ganz stark erleben um uns herum, dass selbst Überreste von noch früherer Gottesfurcht völlig abgebaut werden in unserer heutigen sogenannten abendländischen nachchristlichen Zeit. Das bedeutet, dort, wo man früher zum Beispiel Ehebruch noch als einen moralischen Flecken angesehen hat und ein Ehebrecher eigentlich kein öffentliches Amt ohne weiteres bekleiden durfte, heute ist es wie selbstverständlich, vielleicht irgendwann mal empfiehlt es sogar Leute für ein öffentliches Ehrenamt, dass sie Ehebrecher sind. Ja, so weit kommen wir vielleicht auch noch. Die Werte der Bibel werden beiseite gestoßen und Gottesfurcht gibt es in unserer Gesellschaft immer weniger. Aber was uns wichtiger sein muss, auch in der Namenschristenheit und selbst unter Evangelikalen, die sich noch gläubige Christen nennen, ist die Gottesfurcht immer mehr an den Rand gedrängt, wird sie immer mehr abgebaut und geht verloren. Und mich beschäftigt es immer wieder, 2. Timotheus 3, dieses prophetische Bild, dieses prophetische Wort von der Endzeitchristenheit. Und das möchte ich mit uns auch noch mal lesen. Da heißt es ja ab Vers 1 in 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wie gesagt, in diesen schlimmen Zeiten leben wir. Das ist eine Prophetie auf die Endzeit ganz besonders. Und es ist eine Prophetie, die die Christenheit betrifft, die sogenannten Frommen. Sonst würde da nicht stehen, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Sie bekennen sich als Christen. Sie sagen, ich bin auch gläubig. Habt ihr das auch schon gehört, wenn ihr Zeugnis gebt, das Evangelium? Ich bin auch gläubig. Ja, und dann kommt es manchmal raus, an was? Ist ja äußerer Schein und inneres Wesen, das klafft heute mehr denn je auseinander. Hier wird ganz deutlich, das sind Namenschristen, Menschen, die sich noch zu Christus bekennen, die aber in Wirklichkeit gesetzlos und gottlos leben wie die Heiden. Denn diese Aufzählung der Sünden, die könnte man genauso von denen sagen, die Gott gar nicht kennen, zum größten Teil. Und es ist ganz bezeichnend für den Zustand der heutigen Christenheit, dass die erste Eigenschaft, die hier genannt wird, heißt, sie werden sich selbst lieben. Und das ist ja die Botschaft, die man heute immer mehr hört. Selbstliebe. Liebe dich selbst. Du kannst den anderen nicht mehr lieben, als du dich selbst liebst. Du kannst den anderen erst lieben, wenn du dich selbst geliebt und angenommen hast. Kennt ihr diese Botschaft? Ja? Wir hören sie immer öfters von Christen, von Predigern in christlichen Büchern. In Wirklichkeit aber ist es eine humanistische Psychologiebotschaft. Die kenne ich von daher ganz gut. Ich habe früher mal viel mit humanistischer Psychologie mich beschäftigt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus selber gesagt hat. Die modernen Christen sagen Selbstannahme, Selbstverwirklichung, stell dich jeden Tag vor den Spiegel und sag dir, wie toll du bist. Das ist ein praktischer Ratschlag heute. Und die Bibel, was sagt die Bibel? Matthäus 16, Vers 24 bis 26 lesen wir, was der Herr Jesus Christus als das Lebensgesetz eines gläubigen Nachfolgers und Jüngers festgesetzt hat. Da heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das wussten die Leute damals noch und wir müssen es heute wieder neu lernen. Sein Kreuz auf sich nehmen, das bedeutet, sei einverstanden mit deinem Tod. Ich bin hingerichtet als Sünder. Mein altes Leben, mein Eigenleben ist von Gott gerichtet. Es ist im Tod. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen, bereitwillig dem zuzustimmen. Und dann sagt der Herr, wer sein Leben, da steht auch, man könnte sagen, seine Seele, sein seelisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Da wird die Sache aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, wie bei den modernen humanistischen christlichen Psychologen. Hier zeigt der Herr uns, dass das Wesen seiner Nachfolge bedeutet, unser Eigenleben in den Tod zu geben. Erst dann sind wir in der Lage, den anderen zu lieben, wenn wir unser Eigenleben in den Tod gegeben haben. Weil der Egoismus ist der Feind jeder wahren Liebe. Nun, genauso Johannes 12, Vers 24 und 25 im Grund noch deutlicher und stärker ausgedrückt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ein Psychologe würde hier zusammenzucken und sagen, ist doch krankhaft. Ja? Nein, das ist nicht krankhaft. Das ist geistlich. Das entspricht den Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und genau da sind wir herausgefordert, heute gegen den Strom zu schwimmen und als Mitgekreuzigte zu leben. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2,20. Und dann werden wir auch die Kraft wahren Christenlebens erfahren. Das, was die Spaßchristen, die Scheinchristen nämlich nicht tun. Sie erfahren nicht die Kraft des echten Christenlebens. Sie erfahren nicht die Kraft des Auferstehungslebens, weil sie das Kreuz nicht akzeptieren wollen. Und die Folge ist, dass sie sich anderen Kräften öffnen. Verführungsmächten, dämonischen Kräften, wie in der Charismatik und in anderen Verführungsströmungen. Heute gilt es als christlich, wenn man sich selber verwirklicht und sein Ich-Leben so richtig hochpäppelt, anstatt es in den Tod zu geben. Christsein muss heute Spaß machen und cool sein, wie die jungen Leute sagen. Wohlstand und Gesundheit, beruflicher Erfolg und Freiheit für das Fleisch, das ist das, was heute gepredigt wird. Und die Massen der Leute finden es gut so und sie klatschen dazu Beifall. Wir leben nämlich in der Zeit, von der der Herr Jesus gesprochen hat, Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ihr Lieben, diese Gesetzlosigkeit ist bei den Christen, denn der Herr redet hier von Agape, bei der erkaltenden Liebe, und die hat kein Nichtchrist. Das Problem ist die Gesetzlosigkeit in der Gemeinde, nicht die Gesetzlosigkeit in der Welt. Ja, eine Gemeinde, die sich selber der Gesetzlosigkeit ergibt, hat keine geistliche Kraft in dieser Welt, das Zeugnis von dem heiligen Gott zu verkündigen. Das ist unsere Not. Und genauso im Neuen Testament diese Prophetie aus dem 2. Timotheus 4, die eben ganz genau auch unserer Zeit entspricht, wo es heißt, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist genau das, was heute in der Endzeit-Christenheit geschieht. Da gibt es eine ganz verführerische Botschaft, die lautet, Gott liebt dich so, wie du bist. Er segnet deinen Egotrieb. Du kannst die sündigen Genüsse der Welt in Fülle haben, Hurerei und Rockmusik und Diskotanz und alles. Du kannst die Gebote Gottes ignorieren und machen, was dir Spaß macht. Und am Ende kommst du doch in den Himmel. Kennt ihr diese Botschaft? Die wird zum Beispiel auf dem Christiwall verkündigt. Die wird heute in den meisten Jugendkreisen, aber auch schon in Erwachsenengemeinden verkündigt. Das ist im Grund die Botschaft von Willow Creek, die Botschaft, die heute immer mehr verkündigt wird. Es ist das falsche Evangelium vom breiten Weg, der angeblich in den Himmel führt. Und ihr Lieben, da müssen wir Acht haben. Die Gesetzlosigkeit führt nicht in den Himmel, sondern sie führt immer noch in die Verdammnis und ins Gericht. Und Wir müssen aufpassen, weil damit ist auch verbunden eine falsche Botschaft über den wahren, heiligen Gott. Heute sagt man den Menschen, Gott ist locker und humorvoll, Gott ist tolerant, er richtet die Sünde nicht mehr. Wir leben ja alle von der Gnade. Habt ihr das auch schon gehört? Gott ist dein Freund. Wisst ihr, was die Bedingung für wahre Freundschaft ist, die der Herr Jesus genannt hat? Wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Ja? Also es wird alles verbilligt, es wird Gnade als Ramschware im Massenkonsum angeboten, eine falsche, eine verfälschte Gnade. Gott versteht dich, er ist immer bei dir, auch wenn du was Falsches machst. Gott nimmt es mit der Sünde nicht so genau. Und diese Botschaft, das ist ein ganz wesentlicher Teil der Endzeitverführung auch in der Christenheit. Und es bringt eine gesetzlose Scheinchristenheit hervor. Leute, die sagen, oh, ich bin auch gerettet, ich glaube auch an Jesus, ich komme auch in den Himmel. Aber ihr Leben zeigt, dass sie unbekehrte Sünder sind. Nicht wiedergeboren, nicht geheiligt. Und in dieser Illusion werden heute viele gehalten. Der breite Weg führt in den Himmel. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Matthäus 7, Vers 14. Und das gilt auch heute noch und das wird sich einmal ganz klar zeigen, wenn dann die Stunde der Wahrheit und der Abrechnung gekommen ist. Dort heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Da geht es nicht darum, dass das Evangelium irgendetwas Schweres wäre, eine gesetzliche Last. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Evangelium ist eine herrliche Rettungsbotschaft, die jedem das Heil zusagt, der sie von Herzen annimmt. Das Problem ist, dass am Anfang echte Buße stehen muss, echte Sündenerkenntnis und Selbstdemütigung, die Bereitschaft, die Herrschaft über sein Eigenleben aufzugeben und Jesus Christus wirklich als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und das ist für viele so schwer. Deswegen kommen so wenige hinein. Der Herr hat es allen möglich gemacht zu kommen. Aber der Mensch will nicht sich beugen. Er will nicht sein Bankrott erklären. Er will sein Leben nicht verlieren. Und deshalb auch diese vielen Scheinbekehrungen, die heute eine große Not in der Gemeinde sind. Also, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir hier wachsam sind und an dem echten biblischen Evangelium festhalten. Die mangelnde Gottesfurcht heute ist auch der Brutboden für ganz viele Verführungen. Ich habe vorher gesagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das bedeutet auch, dass Gottesfurcht so etwas wie ein Wesenselement einer gesunden geistlichen Erkenntnis ist. Dem Gottesfürchtigen wird die Wahrheit Gottes erschlossen. Aber dem, der Gott nicht fürchtet, der sich gleichgültig und oberflächlich gegenüber Gott verhält, dem erschließt sich die Wahrheit Gottes auch nicht. Und das bedeutet, ohne echte Gottesfurcht gibt es auch keine echte Gotteserkenntnis, auch keine Erkenntnis der Wege und des Willens Gottes. Und der Verlust an echter Gottesfurcht bringt einen Herzenszustand herbei, wo die Menschen ganz leicht der Lüge und der Verführung glauben. Und das ist heute eben die Not. Wer die Liebe zur göttlichen Wahrheit verschmäht, der kommt unter den Einfluss der endzeitlichen Irrtümer. 2. Thessalonicher 2, da wird genau das gezeigt. Und deswegen braucht es uns auch nicht zu wundern, dass im modernen Evangelikalismus, in dem diese falschen Strömungen so stark sind und die Gottesfurcht zurückgegangen und geschwunden ist, dass da die Verführungsströmungen von Bibelkritik und Charismatik und Ökumene sich immer weiter ausbreiten. Der Verlust von Gottesfurcht führt dazu, dass die endzeitlichen falschen Propheten Oberwasser bekommen. Sie, die sagen Friede, Friede, und es ist doch kein Friede. Hier werden Werbung gemacht für Geistheiler wie den Todd Bentley, für Okkultisten, die ihre billigen Tricks vor den Massen hervorbringen. Und die Leute fliegen hin und zahlen viel Geld, um dort sich eine Portion von okkulter Kraft abzuholen. Das ist eine schreckliche Sache, wie die Irrtümer vorangetrieben werden, wie der Satan Menschen verführen kann, wenn sie die Gottesfurcht und die Wahrheit verlassen haben. Diese Mangel an Gottesfurcht führt auch immer mehr in den Bereich der Lästerung. Ich möchte nur erinnern an die sogenannte Volksbibel, die ja von vielen Evangelikalen hochgeschätzt und gelobt wird, in der der Herr Jesus in einer Weise herabgewürdigt und gelästert wird, dass es jedem im Grund Angst und Bange werden muss. Und diese Dinge werden empfohlen und geschätzt von vielen und sie werden an die Jugend weitergebracht. Und genauso christliche Clowns, Pantomime-Stars, Kabarettisten, christliche Zauberkünstler, musste ich erst vor kurzem lesen, die bei einer Veranstaltung auftraten. Bibelcomics, in denen der Herr auch auf eine unmögliche Weise dargestellt und herabgewürdigt wird. Alle diese Dinge führen dazu, dass im Grund letztlich die Verführungsmächte der Finsternis Oberhand gewinnen und dass die Wahrheit der Bibel immer mehr zurückgeht, auch unter denen, die sich zu Christus bekennen. Und letztlich führen diese Dinge in den Abfall, in die ausgereifte Form der Gottlosigkeit und des Frevels. Das ist ganz interessant. Das Wort ist genau das Gegenstück zu Eusebia, nämlich Asebia im Griechischen, das Fehlen von Gottesfurcht, die Verleugnung der Gottesfurcht. Das ist die Gottlosigkeit, der Frevel, offene Rebellion, offener Ungehorsam gegen Gott, freche Angriffe auf das Heiligste. Und das sind genau die Dinge, die in der heutigen Zeit immer mehr Überhand nehmen. Ich erinnere nur an diese Strömung der Emerging Church, über die ich ja in meinem neuen Buch geschrieben habe, die wirklich das Sühnopfer des Herrn Jesus auf eine Weise lästern, dass einem das Blut in den Adern gefrieren muss. Und diese Menschen bekommen eine Plattform, sie dürfen diese Ideen weiterverbreiten, werden empfohlen von anderen, auch führenden Evangelikalen. Und hier kommen wir in eine Strömung des Abfalls hinein, die wirklich sehr rasch dem Ende zuführt. Ich möchte dazu mal Judas 10, Vers 13 mit uns lesen. Das ist im Grunde eine prophetische Warnung auch vor diesen endzeitlichen Abfallstendenzen. Da lesen wir: Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und ihr Lieben, wir müssen Acht haben, wenn diese Ebene des Frevels erreicht ist und sich weiter ausbreitet, dann ist ganz klar, dann kann das Gericht Gottes nicht mehr weit weg sein. Ja? Die heutigen Entwicklungen führen zum Zorngericht, zum Endgericht hin. Wir lesen ja dann in Judas 14 und 15, von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Ihr Lieben, die eigentlichen Gottlosen sind die abgefallenen Christen, nicht die Heiden. Der Gottlose ist einer, der das Wort Gottes kennt und hinter sich wirft, Psalm 50. Ja? Das heißt also, das Gericht wird in aller schärfster Weise, wenn der Herr wiederkommt, um zu richten, den Namenschristen gelten und denen, die den Namen des Herrn im Munde geführt haben und ihn gleichzeitig entehrt und gelästert haben. Da bin ich überzeugt davon. Ja? Also das ist eine Sache, die muss kommen. So wie in der Christenheit der heilige Name unseres Herrn immer mehr herabgewürdigt und sogar gelästert wird. Und dieser Abfall, auf den die Namenschristenheit zusteuert, wird im Grund enden im Zorngericht. Und diese Perspektive müssen wir im Auge behalten, wenn wir gottesfürchtig leben wollen in der heutigen Welt. Ich lese deshalb noch einmal 2. Petrus 3, einige Verse von 7 bis 12, die genau von diesem Gericht handeln, von dem die Spötter sagen, es wird nie kommen, es wird immer so bleiben, wie es ist. Und die Bibel sagt, ihr täuscht euch. Es wird der Tag der Abrechnung Gottes kommen müssen. 2. Petrus 3, ab Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also Gott sagt hier, der Grund, warum der Zorn und das Feuer Gottes nicht schon längst über diese gottlose Welt gekommen ist, ist allein Gottes Barmherzigkeit und Geduld und Langmut. Er möchte den Menschen noch eine Chance geben zur Umkehr. Wie auch Bruder Ramel gesagt hat, es sollte uns anspornen, die Zeit noch zu nutzen, solange Gnadenzeit ist, um die Botschaft vom Evangelium noch weiterzugeben. Denn es kommt die Zeit, wo diese Botschaft nicht mehr so verkündigt wird und wo die Menschen, die sie abgelehnt haben, nicht mehr umkehren können. Aber heute ist noch Gnadenzeit. Heute wartet Gott noch und ruft zur Umkehr. Ja, dann lesen wir weiter. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Da haben wir wieder unser Stichwort. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Unsere Hoffnung ist die himmlische Herrlichkeit. Unsere Hoffnung ist, dass der Herr die Gottesfürchtigen bewahren wird, aber die Gottlosen werden in ein Gericht kommen. Nun möchte ich zum Abschluss noch reden über den Ruf an den treuen Überrest zur Gottesfurcht heute. Mitten in diese Zeit der Verführung und der Verderbnis sind ja wir hineingestellt, nach dem Willen Gottes. Wir sind heute geboren worden, nicht vor 200 Jahren. Manche wünschen sich das, ja. Heute sind wir geboren und heute ergeht an jeden Einzelnen ein Ruf Gottes. Du aber, ich lese 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 12 noch einmal. Da heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Schaut, wir sollen nicht mitschwimmen in diesem breiten, verführerischen Strom. Wir sind berufen, mit aller Kraft gegen den Strom zu schwimmen. Dazu gehört geistliche Energie. Jage nach der Gottesfurcht. Wir sollen nicht mitmachen mit der Lauheit und Gottlosigkeit der christlichen Verführungsströmung. Wir sollen mit aller Kraft bestrebt sein, ein Leben in der Gottesfurcht zu führen, auch in praktischer Gerechtigkeit, in mutigem Glauben, der sich an den Unsichtbaren hält, als sähe er ihn, in geduldiger Liebe, Liebe zum Herrn, Liebe zu den Heiligen, Liebe zu den Verlorenen, in Sanftmut, ohne hart und bitter zu werden. Das ist auch manchmal eine Gefahr von treuen Christen, dass sie bitter werden und hart. Sollen wir nicht? Wir sollen uns reinigen lassen und Buße tun. Wisst ihr, wir sollen ja in der Gottesfurcht wachsen. Und das bedeutet auch, dass wir Dinge aus unserem Leben hinaus tun, die den Herrn hindern, die dem Herrn nicht gefallen. Dass wir solche sind, die sich im Spiegel des Wortes prüfen und Sünden und verkehrte Haltungen ablegen. Wir sollen zunehmen in der Gottesfurcht. Nicht, dass wir einen Stand haben und den mit Mühe halten und so allmählich immer absacken, nur nicht allzu arg. Das sollte eigentlich nicht unser Ziel sein, sondern wir sollten wachsen in der Gottesfurcht. Fliehen. Fliehe diese Dinge. Das bedeutet auch Absonderung. Das bedeutet, dass wir weggehen müssen und nichts zu tun haben dürfen von dem Sauerteig des Bösen, der sich in der Christenheit ausbreitet. Fliehen, das bedeutet, sich zu reinigen von den Gefäßen zur Unehre, 2. Timotheus 2, die auch in dem großen Haus der Christenheit sind. Die Bibel sagt, der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Nach diesem Grundsatz lebt der treue Überrest, den Gott mitten in dieser letzten Zeit sich noch bewahrt hat. Und dieser treue Überrest, Bruder Ramel hat es schon gesagt, der muss nach dem Lebensgesetz der Absonderung leben. Er muss sich trennen von den gottlosen Verführungsströmungen. Er muss bereit sein, auch einsame Wege zu gehen, vielleicht mit wenigen zusammen, statt in einer großen, wachsenden Megagemeinde, damit er dem Herrn treu sein kann. Der Herr fragt, wie stimmt der Tempel Gottes, 2. Korinther 6, Vers 16, mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Und die Schlussfolgerung ist dann Vers 17, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das ist auch der Ruf Gottes an die Gläubigen in der heutigen Zeit, dass wir uns absondern von dem Verderbnis der Namenschristenheit. Dieser Überrest, von dem hören wir ja auch in Zephania 3, Vers 12 bis 13, da heißt es, ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Und in diesem Sinn, so wie im Alten Testament Gott einen Überrest hatte, so können wir auch im Neuen Testament es verstehen, dass Gott einen treuen Überrest bewahrt zu seinem Zeugnis bis ans Ende der Zeit. Und Gottesfurcht wird eines der entscheidenden Merkmale von diesem treuen Überrest sein. Mit der Gottesfurcht als Schutz kommen wir durch diese schweren Verführungszeiten, die heute noch schon sind und die auch in Zukunft noch verstärkt kommen werden. Dabei dürfen uns auch die Worte des Propheten Malachi ein Trost und eine Ermunterung sein. Malachi 3 lese ich noch, Vers 16 bis 20, bevor wir dann auch zum Schluss kommen. Malachi 3. Da heißt es, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Das ist ein wunderbares Wort. Es warnt uns auf der einen Seite, dass wir nicht uns hineinlassen in diese gottlose Strömung des Frevels, der Pseudochristenheit, dieser Leute, die den Namen des Herrn verwenden und nicht in der Furcht des Herrn leben. Auf der anderen Seite zeigt es uns, der Herr will uns bewahren und uns wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist ein Bild für den Herrn Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist der wiederkommende Herr. Auf ihn dürfen wir schauen. Er ist der treue, gute Hirte, der die Seinen auch in dieser schweren Zeit bewahrt, der sie stärkt, der sie ermutigt, der sie auch ausrüstet zu dem Zeugnis und sie auch ausrüstet mit Gnade und Kraft, um zu bestehen, auch vielleicht in Bedrängnis und Verfolgung zu bestehen und ihm zu dienen, bis er kommt, bis er die Gemeinde entrückt, bis die Herrlichkeit wirklich Wirklichkeit für uns ist, bis wir in der Hochzeit des Lammes den irdischen Anfechtungen und Nöten entrückt sind. Und das darf unsere Hoffnung sein, unsere Zuversicht. Er, der Herr, er wird uns auch stärken, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben können in dieser heutigen Weltzeit. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, wir wollen dazu aufstehen, soweit es möglich ist. Herr Jesus Christus, wir wollen dich von ganzem Herzen preisen und dir danken, dass du uns in deinem Wort so viel Ermunterung und Ermutigung gibst, aber auch Ermahnung, dass wir doch in dieser letzten Zeit wirklich in Gottesfurcht leben sollen. Ach Herr, wir können dich nur bitten, dass du uns und noch vielen anderen Gläubigen das noch ganz groß machst, dass wir wirklich ganz neu die Heiligkeit und Majestät Gottes erkennen, die Gnade, durch die wir errettet sind, nicht geringschätzen, indem wir lau und gesetzlos werden, sondern dass wir in der Gottesfurcht zunehmen, dass wir erkennen die Zeiten, in denen wir leben, in denen der Satan auch versucht, die echte Gottesfurcht zu lähmen und kaputt zu machen, auch durch Sünde und Befleckung und Gesetzlosigkeit zu untergraben. Herr Jesus, möchtest doch du uns in dieser Gottesfurcht stärken, uns auch wirklich Gnade geben, dass wir noch ein mutiges Zeugnis für deine Wahrheit ablegen, mitten in dieser immer gottloser werdenden Welt und Christenheit. Schenke uns da die Gnade dazu. Schenke du, dass doch wirklich noch viele erweckt werden hin und her, dass dieser treue Überrest noch gestärkt wird, der deine Wahrheit bezeugt in einer Zeit, wo die Lüge immer mächtiger wird. Herr, mögest du uns ausrüsten mit der Kraft deines Geistes, dass wir selber in Treue und in Gottesfurcht vor dir wandeln und dir dienen können, aber auch, dass wir diese Botschaft noch weitertragen können an viele, sowohl an Gläubige, die weltförmig und lau geworden sind, als auch an Ungläubige, die noch nichts wissen von dem einzigen Retter. Herr, mögest du uns einfach dazu ausrüsten, uns stärken, uns wachsen lassen in der Gottesfurcht, damit wir noch viel Frucht bringen zur Verherrlichung deines Namens. Herr, wir wollen dir vertrauen. Du hast das gute Werk in uns begonnen. Du willst es auch vollenden. Du willst uns ausrüsten. Auf dich hoffen wir in dieser Zeit und wir danken dir für deinen Sieg, dass wir teilhaben dürfen an deinem Sieg, der die Welt überwunden hat. Dir sei Preis und Ehre, Dank und Anbetung. Amen.
Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen.